Lasst uns miteinander einen Moment im Gebet sein und zuerst also ein paar Verse aus Psalm 119, um uns in Ruhe in Gottes Gegenwart zu bringen. Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gesetze, dann will ich ihm folgen bis ans Ende. Gib mir die Einsicht, deiner Weisung zu folgen. Dann will ich sie mit ganzem Herzen bewahren. Lass mich den Pfad deiner Gebote betreten, denn ich habe Gefallen daran gefunden. Leg mir deine Vorschriften ans Herz und nicht den Wunsch nach Gewinn. Lass nicht zu, dass mich sinnlose Dinge ablenken. Wenn ich deinem Weg folge, ermutige mich. Erfülle, was du deinem Knecht versprochen hast. Dann wird man dir mit Ehrfurcht begegnen. Mir graut vor Hohn und Spott, bewahre mich davor. Denn deine Gesetze sind vollkommen. Ja, ich sehne mich nach deinen Anweisungen. Ermutige mich durch deine Gerechtigkeit. Herr, und wenn wir jetzt aus deinem Wort in deine Gegenwart kommen, um mit dir zu reden, rufen wir dich an, Herr, mach mich genauso. Gib mir die Freude an dir. Gib mir in deinem Wort diese Sehnsucht im Herzen, die jede irdische Sehnsucht übersteigt, wenn es um dein Weisung geht. Und auch, Herr, die andere Wahrheit, die wir gemeinsam gelesen haben. Wir bitten dich, dass dein Wort eine ermutigende und erneuernde Wirkung entfalten möge. In unserem Leben und auch, barmherziger Vater, in dem Dienst, den du uns gibst. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Habe ich das schon einmal gesagt? Wenn wir eine dumme Frage stellen, dann bekommen wir in der Regel eine dumme Antwort. Gut. Hier gibt es die dumme Frage. Warum wurde das Buch der Richter geschrieben? Und die dumme Antwort ist, um eine Lücke zu füllen, die es sonst zwischen Joshua und Samuel gegeben hätte. Pass auf, das tut es natürlich auch. Es komplettiert die Geschichte des Alten Testaments. Aber wenn man darüber nachdenkt, das kann die richtige Antwort doch nicht sein. Denn der Kanon der Heiligen Schrift war noch im Entstehen begriffen und de Verfasser des Richterbuches wusste nicht, dass zwischen Ruth und Samuel noch eine Lücke war. Aber jeder Autor, der sich hinsetzt, um ein Buch zu schreiben, tut es, weil er auf die eine oder andere Weise das Gefühl hat, er hat etwas zu sagen. Warum also wurde das Buch geschrieben und jetzt habt ihr schon das Buch vielleicht mitgenommen, das Bibelbuch Richter, die Richter. Was hat ihn dazu bewogen, es zu schreiben? Gab es eine Frage, die er beantworten wollte? Und waarom wurde das Buch der Richter ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt geschrieben? Angenommen, die Autor würde ein Vorwort schreiben, was hätte er dann zu sagen? Aber schau mal, er hat kein Vorwort geschrieben. Er hat eigentlich ein Nachwort geschrieben. Und aus dem Nachwort geht die ganze Sache hervor. Folgendes wissen wir wahrscheinlich über dieses Buch. Der größte Teil erzählt von großen Führern. Große, schillende Menschen. Sag mal, charismatiker. Wie unsere Freunde in Amerika sagen, strong natural leaders. Genau, das waren sie. Große Führer. Deshalb hat das Richterbuch, zumindest was mich betrifft, in meiner Kindheit eine große Rolle gespielt. Muss ich ehrlich zugeben. als ich meine Tante bat, mir eine Geschichte zu erzählen, zwischen Klammer, sie war die Erfinderin des Bibelquiz, hè? Meine Tante. Also Jan, wer war der sterkste Mann in der Bibel?
Simpson.
Und wer war der Mann mit dem längsten Bart?
Methusalem.
Wieso?
Der war natürlich der älteste. Ich wieder Methusalem.
Du sagst Methusalem. Okay. Aber das war
Mose.
Ihrer Meinung von meiner Tante nach Aaron. Denn in dem Psalmen heißt es, dass köstliche Salböl auf seinem Haupt herabfloß in seinem Bart, herabfloß zum Saum seines Kleids. Wow. Welch ein Licht ging mir später auf, als ich entdeckte, dass das nicht die Bedeutung des Psalms war. Aber das Buch der Richter ist tatsächlich ein Buch über große Persönlichkeiten.
Das kenne ich nicht.
Kennt ihr das nicht? Neem es maar. Neem het maar. Neem het maar. Ik wil eens die zeigen. Du bist ganz im Anfang, Joshua. Dat sind die Bücher Mose und dann Joshua. Und dann sind wir schon da. Der Richter. Große Persönlichkeit. Aber wenn die Rest als Kauer zusehen, sie waren auch große Versager. Es waren charismatische Männer. Charismatisch mit einem kleinen C, ja. Hochbegabte Männer manchmal, ja. Aber letztlich haben sie nichts erreicht. Und was lesen wir dahinter im Richterbuch? Da finden wir einen traurigen Kommentar zu allen Richtern der Reihe nach. Oder de meisten von ihnen, und wo es nicht gemacht wurde, war es verdient. Aber nehmen wir erst im Richterbuch Kapitel 3. Die Verse 11 und 12. Und das Land hatte 40 Jahre Ruhe vor dem Krieg. Dann starb Othniel, der Sohn des Kenas, dieser Richter. Und die Israeliten taten wieder, was in den Augen des Herrn böse war. Und die, die das Buch kennen, wissen schon, das ist eigentlich das Muster. Das Muster ist die Berufung eines großen Führers. Darauf folgt eine Zeit der Ruhe. 40 Jahre. Ja, genau. 40 Jahre, eine begrenzte Zeit. Und nach dem Tod des großen Führers kehren die Dinge immer wieder in alten Zustand zurück. Das Konzept des großen Führers ist auch Konzept des großen Scheiterns. Und das zieht sich durch den gesamten Mittelteil des Richterbuches.
Schön.
Weißt du, dieses Buch besteht eigentlich aus zwei Teilen. Es gibt den Teil über den großen Führer, die große Versager sind. All diese brillant erzählten Geschichten über die Richter Gideon, Jephtha, Simson. Und dann kommt man von Kapitel 16 zum Kapitel 17. Und du kannst die Korruption fast riechen. Ist dat dir schon aufgefallen? Diesen Übergang, Kapitel 16 bis 17. In Kapitel 17 kommen wir von den Höhen herunter zu dem, was wir in Neudeutsch so schön Gräsrot nennen. Plötzlich von den Charismatiker hinunter zu den einfachen Leuten und wir entdecken, wie das Leben wirklich aussah. Mensch, wie viele Probleme. Große, große Probleme. Kapitel 17. Wir werden zuerst in ein religiöses Problem eingeführt. Da gibt es einen Levit, der zum leitenden Priester wurde, eines höchst korrupten und illegalen Tempels. Und etwas später lesen wir von einem anderen Leviten, der ein Konkubine hatte. Religiöse Korruption, moralische Korruption. Und wie die Stämme des Gottesvolks gegeneinander in den Krieg zogen. Soziale Korruption, Unruhe. Man kann das Böse und die Finsternis da am Boden fast riechen. Aber Der Verfasser des Richterbuchs hat eine großartige Lösung im Angebot. Und es lohnt sich, einen Blick auf vier Verse da am Ende zu werfen. Das ist, sagen wir mal, heute euren Bonus. Denn natürlich hat jemand sich schon gefragt, was haben die Richter mit dem Bund zu tun? Unser Thema. Na, schau mal. Denn da am Ende hat der Autor eine großartige Lösung. Und er erklärt seine Lösung, oder besser, er deutet sie in diesen Versen an. Schau mal, 17, Vers 6. Hier ist Kapitel 17, Vers 6. Zu der Zeit hatte Israel keinen König. Jeder tat, was er für richtig hielt. Versteht ihr, was er uns damit sagen wil? Wenn wir nur einen König hätten, dann wäre alles gut. Aber wir haben keinen König. Es liegt auf der Hand, dass alles aus dem Fugen gerät. Und Kapitel 18, Vers 1. In jenen Tagen gab es kein König in Israel. Hätten wir einen König, diese Dinge würden nicht passieren, sagt er. Aber auch das nächste Kapitel, 19, wieder Vers 1. In jenen Tagen hatte Israel keinen König. Und ganz schließlich, zum Schluss, am Ende des Buches, der letzte Vers, der allerletzte Vers. Zu der Zeit war kein König in Israel. Jeder tat, was er für richtig hielt. Also, kurz und gut, es gab keinen König. Das ist das Problem. Und das macht das Buch der Richter zu einem sehr frühen Buch. Ich weiß nicht, was die Kommentatoren darüber denken, aber zu welchem Zeitpunkt in der Geschichte Israels konnte jemand wirklich die Monarchie als Lösung für Probleme vorschlagen? Ihr seid Österreicher, ihr habt eine Geschichte mit Monarchie, ihr versteht. Höchstwahrscheinlich, bevor es dazu kam, aber nur mit großen Schwierigkeiten danach. Vielleicht noch in die ersten Tagen der Flitterwochen Davids. Vielleicht sogar in den ersten Tagen Salomos. Aber ganz sicher nicht, nachdem dieser Trottel, dieser Idiot Rehabiam auf den Thron kam. Wer könnte danach die Monarchie noch als Lösung für irgendetwas sehen? Niemand. Wer konnte schon die Monarchie als die perfekte Lösung zur Zeit Davids, des Golden Boy, sehen? War er eine Antwort auf die Korruption, wenn er selbst unmoralisch lebt? Das Buch der Richter hat eine großartige Lösung, aber es ist manchmal einfacher, eine Lösung vorzuschlagen, als herauszufinden, wie man sie umsetzt. Oder? Jetzt positiv. Mit dem Buch der Richter begann eine große messianische Suchaktion. Ich kann auch sagen, eine große messianische Sehnsucht. Wo werden wir den König finden? Den König, den wir brauchen. Und dann sehen wir auch die Bücher der Könige an diese Fragen anknüpfen. Ja, die Bücher der Könige sind ein besonderes Stück Geschichtsschreibung. Zuerst man ist in dem Süden, dann ist man im Norden, dann wieder im Süden, dann wieder im Norden. Es geht vorwärts und rückwärts. Und das Scheinwerferlicht schwenkt mal hierhin, mal dorthin. Wie kommen sie im Süden zurecht? Wie kommen sie im Norden voran? Is de perfekte König schon da? Dat is immer wieder. Dat is hin und über. Pas auf, im Süden haben sie die Bundesmonarchie. Dat is David. Is dat die Lösung? Im Norden haben sie die charismatische Monarchie. Menschen, die durch ihren Mut auf den Thron kommen. Wenn dat die Lösung is, zal de perfekte König in der Bundeslinie des David zu finden sein? Oder soll man den perfekten König in diesen Menschen finden, die den Thron durch den eigenen Energie bestiegen haben? Aber dann läuft das Nordreich zuerst in den Sand und verschwindet nach Assyrien. Und wenig später verschwindet das Südreich nach Babylon. Und das Spotlight geht aus. Weil sie nicht in der Lage waren, den perfekten König zu finden. Und warum bringe ich euch hier? Um zu zeigen, was das Alte Testament, das messianische Buch, was es wesentlich ist. Es ist ein Buch auf dem Vormarsch. Da gibt es Bewegung. Ein Buch, das nach vorne blickt. Und ob wir nun an den Propheten, den Priester oder den König denken, die großen Persönlichkeiten der Nation, das Alte Testament ist auf dem Vormarsch. Haben wir schon den perfekten Priester, schon den perfekten König? Ist der nächste Prophet schon da? Ist er vielleicht der perfekte Prophet nach dem mosaischen Muster? Er strebt immer nach vorne. Und das Scheitern war der Samen der Hoffnung. Das Scheitern war der Samen der Hoffnung. David, was für eine Freude, als er auf den Thron kam. Und was für eine Enttäuschung. Man muss nicht über seine allerersten Tagen hinausgehen, um schon zu sagen, oh, wir haben so viel erwartet, aber es noch niet bekommen. Er kam auf den Thron in dem absoluten Vertrauen, der Herr soll seine Versprechung halten. Erinnert ihr euch? Aber der Herr ziet niet veel zu tun. Eigentlich ging es mit den Königen immer weiter bergab. Ein Freund von mir in Irland kehrte aus China in seine Heimatgemeinde zurück, nachdem er unerwartet 7 Jahre dort geblieben war, weil er nicht auf Urlaub nach Hause kommen konnte. Und dann wurde er diesen Sonntag feierlich in den Mitteilungen begrüßt. Der Pfarrer sagte, wir heißen unseren Bruder George zurück aus China, herzlich willkommen. Er war 7 Jahre lang dort. Und in dieser Zeit hat sich die Lage in diesem unglücklichen Land immer weiter verschlechtert. Lohnt sich nach Hause zu kommen, oder? Wenn man so ermutigt wird. So ist das. Für David wurde es immer schlimmer, bis er auf einem Aschehaufen in Ziklag saß. Ziklag, notabene. Der einzige Ort, den er sein Daheim nennen konnte, waar niedergebrannt werden. 1 Samuel Kapitel 30. Seine Familie war weg. Seine geliebten Männer sprachen davon ihn zu steinigen. Wirklich einen Sturzflug nach unten. Und im nächsten Moment sitzt er auf dem Thron. Die Ältesten von Juda kommen und sagen, bitte David, regiere über uns. Er hat nichts dafür getan. Alles von Gott. Deshalb heißt es in Psalm 113, der den Armen aus dem Schmutz erhöht, dass er ihn setze neben den Fürsten. Maria hat das gekannt, denke ich, wenn man ihre Lobsang mitsingt. Die den Armen aus dem Schmutz erhöht, dass er ihn setzte neben den Prinzen. Und was macht er als nächstes? Wir sind voller Erwartung. Was macht er? Er zieht in den Krieg mit den erbärmlichen Rest von Sauls Königreich. Schau mal, von Anfang an versagt er. Bis zu diesem Punkt, Gott war niet in. Aber jetzt muss er sich als König beweisen. In der großen Liga spielen. Ein König zieht in den Krieg, nicht wahr? Also David zieht in den Krieg. Wie leicht werden göttliche Ideale zu menschlichen Methoden. So ein Scheitern von Anfang an. Aber aus dem Scheitern erwächst Hoffnung. Es ist wieder nicht da. Wieder nicht das, wonach wir suchen. Aber Gott wird seine Versprechen halten. Und wenn wir dann zu den Propheten So Jeremia, Jesaja und Hesekiel kommen. Was entdecken wir? Das Scheitern ist auch in Bezug auf den Bund, der Nährboden für Hoffnung. Die Propheten, sie schauten sich um und sahen, die Idee des Bundes ist zwar großartig, aber es hat noch nicht die volle Bedeutung erreicht. Und dann begannen sie genau wie die Bücher der Könige und die messianischen Prophezeiungen nach vorne zu schauen. Wir haben diesen Bund. Wir haben dieses Königtum. Aber wenn wir sie betrachten, dann gibt es einen traurigen Mangel. Da haben wir das Wort Mangel. Das Vollkommene ist unterwegs. Denn der Herr wird seine Verheißungen nie aufgeben. Jetzt also die Propheten. Und die haben schon angefangen, hè? Vor ein paar Sonntagen. Mit Jeremia. Nou, we maken een kleine aanvang heute Abend met Jeremia. Denn er war derjenige, er had den Ausdruck Neuer Bund verwendet. En die Schlüsselstelle in Jeremia war Kapitel 31. Nehmen wir das, Kapitel 31. Die Verse 31 bis 34. Das ist so eine dieser Referenzen, die man schön und leicht behalten kann. Jeremia 31. Und weiter bis zu 34. Jeremia 31. Ich will einen neuen Bund schließen, nicht wie den Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, als ich sie aus dem Land Ägypten führte. Mein Bund, den sie gebrochen haben. Ja, genau. Das ist das Problem. Und Jeremia hat ein sehr konkretes Beispiel für die Tatsache, dass die Menschen dem Bund nicht gewachsen waren. Vielleicht erinnert jemand das sich hier. Dass damals in den Tagen, das waren die Tage des guten Königs Josia, das Buch des Herrn gefunden war im Haus des Herrn. Das Buch des Herrn im Haus des Herrn. Und daraus etwas wie ein neuer Bund entstand, der dann aber in den Sanden verlief, weil die Menschen wieder nicht in der Lage waren, ihn zu erfüllen. Sie verließen sogar diesen neu geschlossenen Bund und ihre Bedingungen, die sie begeistert akzeptiert hatten. Aber was macht Jeremia dann? Dann blickt er zurück auf den ursprünglichen mosaischen Bund und sagt dann im Namen Gottes, jetzt sind wir bei Vers 32, der neue Bund wird nicht wie der Bund sein, den ich mit euren Vätern geschlossen habe, als ich sie aus dem Land Ägypten führte. Nicht wie mein Bund, den sie brachen. Also es war wieder das menschliche Element. Daarom hat es nicht geklappt. Heißt übrigens nicht, dass alles an diesem neuen Bund neu sein würde. Denn wie geht's weiter? Vers 33. Das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Ziet ihr diesen Ausdruck? Mein Gesetz. Mein Gesetz. Nicht ein neues Gesetz. Mein Gesetz. Ihr kennt mein Gesetz. Mein Gesetz. Und das ist euer Stück Hebräisch heute. Da steht Tora. Tora ist Gesetz. Tora ist das übliche Wort im ganzen Alten Testament und Gesetz ist die übliche Übersetzung. Aber, ja, Gesetz, ich weiß nicht, Christina, Gesetz, das finden wir manchmal so ein bedrohliches Wort, oder?
Ja.
Gesetz. Jojojo, als ich ein Junge war, und in Rotterdam aufgewachsen bin, bin ich oft mit Freunden in einen Park gegangen. Und als wir da aankamen, oh Mensch, war das schön. Da gab es immer diese wunderbaren grünen Rasen. Aber sobald man das Tor betrat, ging dort ein grünes Schild mit goldener Schrift auf dem Stand: Ballspielen gerichtlich verboten. Also kein Fußball. Das ist unser Bild von Gesetz, nicht wahr? Gesetz heißt Verbot, heißt Gericht. Aber ich möchte euch sagen, das Wort Gesetz im Alten Testament, Tora, ist eigentlich freundlicher, häuslicher, liebevoller. Das Wort Tora bedeutet eigentlich Lehre. Das ist die wörtliche Bedeutung. Es kommt von einem Verb, das Lehren bedeutet. Calvin hat auch immer darauf gewiesen. Hè? Es geht um die Lehre. Die Tora des Herrn ist nicht in erster Linie Gesetzgebung, sondern Lehre. Weisung hat Martin Luther im Psalm 119 übersetzt. Hast du es gemerkt? Weisung. Schönes Wort, Weisung. Unterweisung. Weisung. Also Lehre, die sich zum Beispiel im Buch der Sprüche widerspiegelt. Wenn es heißt, mein Sohn, höre die Lehre deines Vaters. Ist genau das, was zwischen einem sorgsamen Elter und einem geliebten Kind passiert. Und dieses Gesetz des Herrn, sagt Jeremia, das wird sich nicht ändern. Es kann sich nicht ändern. Warum eigentlich nicht? Warum kann es nicht ändern? Das haben wir letztes Mal gelernt. Das Gesetz ist nämlich die Widerspiegelung von Gottes Charakter. Keine willkürliche Auflistung von Regeln und Vorschriften, sondern ein Spiegelbild, ein genaues Spiegelbild vom Wesen Gottes. Von dem, was Gott in zichzelf is. Waarom niet stelen? Ik ben großzügig. Ik schenke. Waarom niet töten? In mir is leven. Bei mir is leven. Er had es als gebod und regel aufgeschrieben für sein Volk, damit es ihm gleichförmig werde. Und der Herr ändert sich nicht. Gott ist treu. Er bleibt sich selbst. Aber dies ändert sich. Mein Gesetz will ich in ihr Herz geben. Nein, Gottes Gesetz ändert sich nicht. Aber es gibt Dinge, die neu sind im neuen Bund. Ich will mein Gesetz in euren Sinn und auf ihr Herz schreiben. Was ist das? Es ist genau, was Jesus Wiedergeburt nennt. Wiedergeburt. Erneuerung. Das Gesetz wird uns ins Herz geschrieben. Also der Unterschied zwischen dem, was im Neuen Bund passiert und dem, was im Alten Bund passiert ist, ist der Kontrast, sag mal, zwischen Inneren und Äußeren. Die Niederschrift des Gesetzes auf das Herz statt der Niederschrift auf steinerne Tafeln. Aber im Kern geht es nicht um einen Gegensatz zwischen äußerlich und innerlich, sondern um eine Verwandlung, um die Umgestaltung unseres Herzens in die Form der göttlichen Weisung. Wunderbar. Wenn Gottes Volk seinen Anforderungen nicht gewachsen ist, dann senkt er seine Anforderungen nicht, sondern dann erhebt er sein Volk. Es schenkt uns kein halbes Glück, so weiter können wir nie machen. Nein, 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 ein vollkommenes Glück. Gott bleibt treu. Nochmals, das Gesetz ist das Bild Gottes. Und er prägt sein Bild in ihre Herzen ein. Stellt sein Bild wieder her in seinem Volk. Erneuert sie. Er will das steinerne Herz, das tote Herz, aus unserem Fleisch wegnehmen, wie Hezekiel es ausdrückt, Hezekiel 36, und gibt uns ein lebendiges Herz aus Fleisch, genau. Ein echtes, menschliches Herz, wie es immer sein sollte, als Ebenbild Gottes. Und das ist eigentlich auch genau, wovon Paulus redet. Hè? Immer wieder, ich nehme ein Beispiel, Epheser 4, die Verse 23, 24. Da sagt er, lasst euch dadurch erneuern, dass Gott in eurem Geist und Sinn wirkt. Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Bild geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Neuen Bund, ein neues Herz, das Bild Gottes wieder zurück. Also was haben wir? Zuerst blickt Jeremia auf einen neuen Bund, eine wirkliche Erneuerung. Die Erneuerung des Volkes als Ebenbild Gottes. Und zweitens freut er sich, Jeremia, auf diese Neuheit. Die wir, sag mal, Versöhnung nennen. Ja, das ist ein Wort, das zutrifft hier. Vers 34. Jeremia 31, Vers 34. Na ja, noch immer da. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen leren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle erkennen. Beide klein und groß, spricht der Herr. Na ja, ich weiß, es wäre jetzt gemütlich und einfach für uns, dies, sag mal, wie ein Implantat zu verstehen. Oder? Dass auf die eine oder andere Weise alles Wissen über Gott sozusagen intuitiv in unser Herz eingepflanzt wird. Sodass wir keine Lehre mehr brauchen, kostet auch nicht mehr. Auch schön. Dass wir automatisch den Herrn erkennen werden. Ganz automatisch. Aber ik glaube niet dat Jeremia dat hier in blik had. Schau mal die besondere illustration hier. Es geht um eine Beziehung. Am Ende van vers 32. Es sind ein paar Wörter. Aber sie sind sehr bedeutungsvoll. Ich war doch ihr Ehemann. Das heißt. Wenn der Herr die Untreue seines Volks. Mit seiner Treue vergleicht. Dann stellt er seinen Bund als einen Ehebund dar. So eine ganz intime Beziehung. Und innerhalb dieser Ehe war er der perfekte Ehemann, aber sie die untreue Ehefrau. Meinen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Mann war. Darum, wenn Jeremia auf die Vollkommenheit blickt, die kommen werden, dann verwendet er hier einen ehelichen Term. Sie werden mich alle kennen. Kennen. Genau wie die Bibel van ehelicher Intimiteit spricht. 1. Mose 4, hè? Adam erkannte seine Frau. Was van der Basisbibel in einem lächerlichen Euphemismus vernebeld wurde, Adam schlief mit seiner Frau. Mensch, die Bibel bedient zich nie van Euphemismen. Nie. Wenn die Bibel sagt, dass Adam seine Frau kannte, dan niet waar ze die gewoonheid had einen spaten als landwirtschaftliches gerät zum umrühren des bodens te bezeichnen. Denn dat is wat die seksuele beziehung in der Ehe ausmacht. Het is die tiefe intimiteit tussen twee mensen. Een gegenseitiges kennen. En Jeremia zegt, endlich wird die perfekte bundesbeziehung zustande komen. Und sie werden mich erkennen. Ist das wunderbar, Christina? Gott wirklich kennen, ganz intim. Sie werden so mit mir verbunden sein, wie es vorher nicht möglich war. Einfach unmöglich, weil sie meinen Bund gebrochen haben. Sie waren in der Ehe untreu. Aber jetzt nicht mehr. Sie werden mich persönlich kennen. Das sagt schon etwas über die Ehe und das sagt auch etwas über die Beziehung von Gottes Kindern mit Gott, oder? Das ist großartig. Und drittens, und damit muss ich enden, drittens sagt Jeremia, all das, die Änderung des Herzens, die Verwirklichung einer perfekten Beziehung, all das wird eintreten. Seht ihr das Wort dort? Wirklich. Du musst wirklich in der Bibel immer auf die Dens und die Weils achten. Denn es sind die Dens und die Weils, die die Logik des Heiligen Geistes anzeigen. Wie der Heilige Geist die Dinge als Ursache und Wirkung zusammenfügt. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihre Sünde nie mehr gedenken. Das wird durch ein endgültiges Abrechnen mit der Sünde geschehen. Vergeben und vergessen. Vergeben und vergessen. Was für uns Menschen, habe ich gesagt in dieser Predigt, fast unmöglich ist. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Der Grund für den Segen des Neuen Bundes ist dieses vollständige Abrechnen mit der Sünde. Schau mal genau, wie das passiert. Der Herr wird sich mit der Sünde befassen, wie sie uns infiziert. Was eine Infektion ist, das sind wir heute ganz wieder bewusst. All diese Infizierungen. Daarvoor gibt es in de Bibel das Wort Ungerechtigkeit. Das ist da so die ganz innerliche Infektion. Sünde als innere Infektion unserer Natur. Gott wird mit der Sünde abrechnen, wie sie uns innerlich infiziert. Stichwort Ungerechtigkeit. Und wie sie sich in uns äußerlich zeigt. Sünde. Das sind Ungerechtigkeit, Sünde. Es sind zwei der drei Wörter im biblischen Sündenvokabular. Sag mal die innere Realität und die äußere Praxis, die Missetaten. Hat Luther nicht gesagt Missetaten, glaube ich. Also der Herr befasst sich mit der Sünde, wie sie uns infiziert. Und er wird sich mit der Sünde befassen, wie sie ihn beleidigt. Er wird vergeben. Das wird er vergeben. Und drittens, auch so rechnet er mit der Sünde ab, er gedenkt sie nie mehr. Nie mehr gibt es die ständige Barriere zwischen ihm und sein Volk. Meine Lieben, ist das wunderbar oder ist das wunderbar?
Ja, nur wunderbar.
Unser Hauptproblem wird gelöst. Ha! Er wird sich mit der Sünde in uns befassen. Und mit der Sünde, die ihn beleidigt. Und wie sie eine Barriere schafft zwischen uns und Gott. Alle drei. Ich werde nie mehr daran denken. Und ich kann eigentlich nicht anders. Ich muss euch einfach sagen. Halte bitte einen Moment inne. Denke mal darüber nach. Was für ein Wunder. Stel dir mal vor. Ich mache es ein bisschen konkret. Hè? Stel dir vor, du und ich, wir stünden vor dem ewigen Gott. Und da wäre auch Satan selbst in eigen Person. Mit seinem großen Gedächtnis.
Der Teufel.
Die große Gedächtnis, er wäre auch da. Um die ganze Geschichte über uns zu erzählen. Und während der traurigen Geschichte über die innere und äußere Sünde vor das himmlische Gericht vorgetragen wird, wünschen wir uns nur, dass sich dieser goldene Boden öffnet und uns aufschluckt. Immer tiefer und tiefer und tiefer. Bis endlich der Katalog unserer Verfehlungen aufhört und Stille im Himmel herrscht. Und wir wagen zum Schluss, wagen wir dann einen Blick nach oben, um zu sehen, wie der große Gott auf den Thron reagiert. Auf all das, was total wahr ist, was total unbeantwortbar ist. Aber auf seinem Gesicht steht ein Ausdruck des Erstaunens. Und er sagt zu Satan, weißt du, du überrascht mich wirklich. Daran kann ich mich absolut nicht erinnern. Ihre Sünde, ihre Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. eine letzte Abrechnung mit der Sünde. Da Gott sich nicht mehr daran erinnern kann, ist sie für immer vorbei. Das ist es, worauf sich Jeremia freut. Und du? Und ich? Wir auch. Oder? Was sagen wir dann? Dann sagen wir Amen.